Ich werde heute Abend so ein kleines Bild zeichnen. Es wird ein Kontrast. Es wird ein Vorher-Nachher. Und Sie werden sehen, wie der Kontrast aufgebaut wird, je weiter wir voranschreiten. Und naja, wie fängt man so schön an, wenn man so einen Vorher-Nachher-Vergleich macht? Man beginnt mit dem alten Leben. Und damit werde ich einfach mal anfangen. Ich bin Mecklenburger. Und ich bin's gern. Ich bin in einer atheistischen Familie aufgewachsen. Das ist ja die letzten Tage vielleicht schon ein bisschen durchgekommen. Und ja, eigentlich habe ich eine sehr gute Kindheit gehabt. Sehr behütet, auf dem Lande aufgewachsen. Ich wollte eigentlich immer raus, weg vom Land. Ich wollte in die Stadt, weil es da so viel spannender ist, weil alle meine Freunde in der Stadt gewohnt hatten, in Parchim, wo ich dann auch aufs Gymnasium gegangen bin. Und ja, ich meine, im Prinzip kann man sich nicht beschweren. Keine Tiefen, keine Schicksalsschläge oder so, keine Drogenprobleme. Hobbys und Initiative waren da. Natürlich, das Computerspielen hat mich auch mal irgendwann eine Zeit lang gefangen gehabt. Da bin ich dann aber wieder von losgekommen. Und meine Sicht damals auf alles, was mit Religion zu tun hatte, besonders mit dem Christentum, ja, das wurde geprägt durch das, was ich von allen Leuten kennengelernt habe, von meinen Eltern und von Lehrern und von den Medien. Besonders im Geschichtsunterricht wurde mein Bild stark geprägt. Noch nicht mal im Religionsunterricht, da haben wir gar nicht so viel über Christentum gesprochen. Aber im Geschichtsunterricht, da wurden uns halt geschichtliche Ereignisse wie die Kreuzzüge und die Hexenverbrennungen und Ablasshandel und solche Dinge wurden uns da genannt und entsprechend kann man ja nur den Kopf schütteln. Ne? Wenn man da sitzt so als Schüler und da kann man sich nur freuen, dass das heute nicht mehr so ist und denkt, ja, wir haben es überwunden. Wann immer ich mit einem Christen gesprochen habe und wir wirklich mal über das Thema Gott gesprochen haben, habe ich versucht, ihnen zu widerlegen, dass es Gott gibt. Das war mein Ziel. Und ich weiß nicht, ob ich das irgendwann mal geschafft habe. Argumentation habe ich vielleicht mal gewonnen. Die Menschen für den Atheismus begeistern konnte ich jetzt nicht. Aber das war mir dann auch egal. Mir taten die Leute halt so leid. Ich dachte mir, diese armen Christen, die sind ja so betrogen. Die leben da in einer Sklaverei. Naja, was soll man machen? Vielleicht kommen sie irgendwann von alleine drauf. Ich dachte mir halt, ja, all die Zeit, die sie in der Kirche verbringen, die können sie nicht im aktiven Dienst an der Menschheit verbringen. Jede Minute, die sie beten, können sie nicht wirklich produktiv sein, um den Menschen zu helfen, wie ich das ja mache, ne? In der Politik und im Umweltschutz. Das waren so meine Hauptaktivitäten. Ich habe auch noch in der Band mitgespielt. Wir haben Heavy Metal gemacht, hatten auch Auftritte. Also kulturelles Leben gab es auch. Ich habe auch mal im Theater mitgespielt während der Studienzeit. Aber hauptsächlich ist meine Freizeit draufgegangen für das Aktivistendasein. Man kann fast sagen, ich war so ein Vollzeitaktivist. Und ja, es wurde nach und nach mehr. Irgendwann kam die Bundeswehr, dann musste das alles so ein bisschen runter. Ich bin zur Bundeswehr gegangen, weil ich mir damals dachte, hey, ich werde den Rest meines Lebens Zivilist sein. Also kann ich jetzt auch mal kurz Soldat sein. Außerdem hatte ich noch keine Ahnung, dass es auch ein freies ökologisches Jahr gibt. Könnte ich mir heute noch in den Popo beißen für, wie man so schön sagt. Nein, und Zivildienst wollte ich nicht, weil ich mit Krankenhäusern und sowas nicht umgehen kann. Heute würde ich es wahrscheinlich machen, aber damals war mir das alles nichts. Also habe ich Bundeswehr gemacht, heute würde ich es nicht mehr machen, auf die Zeit kann ich verzichten. Das heißt nicht, dass alles schlecht war bei der Bundeswehr. Meine körperliche Fitness hat sich schon erhöht. Mein Geldbeutel hat sich auch so ein bisschen vergrößert dort. Ja, ich war froh, als es vorbei war, bin von einer Sekunde auf die andere zum Studenten geworden. Und das war in Stralsund. Ist hier jemand aus der Nähe von Stralsund oder aus Stralsund? Ich habe gehört, dass irgendwer aus Velgast. Stralsund? Velgast. Sehr schön, genau, ich habe mich heute mit euch unterhalten. Velgast. Ich habe dort an der FH studiert und zwar Baltic Management Studies. Baltic, also für, das steht für Baltic Sea, das ist das englische Wort für Ostsee. Und Management, Verwaltung, Studies, Studien, also Ostsee-Verwaltungsstudien, so würde man das übersetzen. Hört sich sehr komisch an auf Deutsch. Baltic Management Studies, das ist internationale Betriebswirtschaft mit einem Fokus um all die Länder rund um die Ostsee. Das heißt, ich bin Betriebswirt und kann eigentlich weltweit tätig sein, weil der ganze Studiengang auf Englisch unterrichtet wurde. Alle meine Vorlesungen waren auf Englisch, außer eine. Und das war Norwegisch. Die war auf Norwegisch und Deutsch. Und da bin ich ganz zufällig reingerutscht. Wir mussten uns, weil das ja so auf diesen speziellen Wirtschaftsraum zugeschnitten ist, mussten wir uns eine Sprache aussuchen. Ich hätte Lettisch oder Dänisch oder Schwedisch, Russisch wählen können oder auch Finnisch. Ich wollte Finnisch wählen, weil meine Lieblings-Metal-Bands aus Finnland kamen. Also da sieht man schon, der Grund, weswegen ich Finnisch wählen wollte, war so ein bisschen dumm eigentlich. War nicht wirklich durchüberlegt. Dann habe ich Schwedisch probiert. Die Klassen, die haben mir nicht so gut gefallen. Die Dozentin wollte, dass wir Lieder singen, also Kinderlieder, und uns nebenbei bewegen. Und da war sowieso überlaufen. Alle wollen Schwedisch lernen. Ja, Finnisch. Für Finnisch hat sich niemand interessiert. Man brauchte mindestens 5 Leute, um einen Kurs zustande zu bringen. Aber niemand wollte Finnisch lernen. Na toll. Russisch habe ich auch noch ein Semester mitgemacht. Ich kann also noch ein paar Worte, aber das Alphabet habe ich schon wieder vergessen. Tut mir leid. Aber ich bin dann ganz zufällig ins Norwegisch reingerutscht. Also zufällig, hätte ich früher gesagt. Aber heutzutage sehe ich das gar nicht mehr als so einen Zufall an. Ich hatte irgendwann mal Freizeit und habe gemerkt, da ist ja so ein Blog Norwegisch gerade, und ich dachte mir erst, wir sind noch am Anfang, schauen wir es uns mal an. Und es hat wunderbar Spaß gemacht. Die Dozentin, die hat uns nicht nur über die Sprache etwas erzählt, sondern auch über das Land selbst. Also wir haben noch Landeskunde mitbekommen. Und dann habe ich gemerkt, hey, also die Norweger, die sind ja total fortschrittlich. Die haben so eine Dinge wie Mindestlohn und Geschlechtergleichberechtigung ist da viel größer geschrieben und überhaupt das Sozialsystem. Jetzt ist es, glaube ich, schon rausgekommen. Also die Partei, in der ich damals war, das war die SPD. Deswegen brannte ich so für so Dinge wie Mindestlohn. Ich finde den Mindestlohn immer noch gut. Aber das sind so Dinge, für die ich mich damals eingesetzt habe. Und ja, in Norwegen schien das alles ganz groß zu sein. Und die Natur in Norwegen, ne, das hat dann mein grünes Herz wieder angesprochen. Und dann dachte ich mir, okay, machen wir das weiter. Der Unterricht ist auch toll. Dass es nur ein kleines Land war mit 4,8 Millionen oder 5 Millionen Einwohnern und wahrscheinlich die Sprache sonst nirgendwo auf der Welt gesprochen wird, darüber habe ich nicht weiter nachgedacht. Auf jeden Fall habe ich keinen Bezug zu Russisch gehabt, obwohl es die wichtigere Wirtschaftssprache ist. Irgendwie Russland, von dort habe ich immer nur so negative Sachen gehört. Ganz viel Umweltverschmutzung. Irgendwie wollte ich da nicht mehr hin. Wie auch immer, ich bin dann nach 2 Semestern Norwegisch und anderen Vorlesungen, dachte ich mir, hey, wenn ich schon die Sprache lerne, dann sollte ich vielleicht auch mal nach Norwegen reisen. Macht ja Sinn. Und dann habe ich mir eine Kommilitonin geschnappt und wir haben eine dreiwöchige Rucksacktour in Norwegen geplant. Also wir hatten nur Zelt und Schlafsack mit. In Norwegen gibt es ja das sogenannte Jedermannsrecht, Allemannsrett nennt man das dort. Das heißt, anders als in Deutschland darf man dort wild campen und Pilze sammeln, und man muss ein paar Regeln beobachten. Ne, man darf nur eine bestimmte Zeit am gleichen Ort sein und man muss bestimmte Abstände zu Wegen und Siedlungen einhalten. Aber hey, nach 3 Tagen stellen wir unser Zelt dann 2 Meter weit auf und dann haben wir den Ort gewechselt. Nein, wir sind sowieso nicht so lange an einem Ort geblieben. Wir sind nach Oslo geflogen und dann quer rüber nach Bergen und an der Südküste entlang zurück nach Oslo. Also so ein Roundtrip, eine Rundtour, eine Rundreise, genau. Danke. Und ja, irgendwann im Süden haben wir uns verlaufen. Das war sehr komisch. Wir wollten von Lillesand nach Grimstad. Und wir wollten natürlich nicht an der Hauptstraße lang, an der E18, sondern wir wollten den Wanderweg nehmen. Und dann kamen wir an eine Weggabelung. Und in der Mitte dieser Weggabelung stand ein Schild. Und das zeigte nach Grimstad mit einem Pfeil nach oben, was so viel heißt wie geradeaus, richtig. Das Ding war nur, dass es in die Mitte gezeigt hat. Es hat weder nach rechts und weder noch nach links gezeigt. Und wir waren also sehr ratlos. Wir sind 10 Meter in die eine Richtung gegangen, gesehen, was so kommt. 10 Meter in die andere Richtung, was kommt hier, was sieht freundlicher aus. Und dann haben wir irgendwelches Schnick, Schnack, Schnuck gemacht und sind dann nach links gegangen. Und es war wirklich sehr angenehm, dort lang zu gehen. Schöne Natur, Bäume, Wiesen, eine kleine Hütte, ein schöner Fluss. Der Weg wurde immer schmaler und immer unwegsamer und irgendwann hat er sich dann im Nichts verloren. Und wir haben gemerkt, okay, wahrscheinlich geht sie jetzt nicht weiter nach Grimstad. Und dann sind wir zurückgegangen. Das Wetter wurde auch auf einmal schlecht. Das Wetter wurde ungemütlich und wir dachten uns, nein, wir würden jetzt gerne schon irgendwo unterkommen. Vor allem würden wir gerne den Weg wissen. Also haben wir dann geschaut, wann da denn die erste Hütte kam und haben also an die Tür geklopft. Das Erstbeste, was wir gefunden haben. Und da öffnete dann ein älterer Herr, ein Rentner. Er hat uns auf Norwegisch angesprochen. Wir konnten die ersten paar Sätze schon auf Norwegisch, aber den Rest mussten wir auf Englisch machen. Glücklicherweise sprechen die dort alle sehr gutes Englisch. Wir sind also, haben ihn nach dem Weg gefragt und er meinte, wir hätten nach rechts gehen sollen. Aber er hat dann so nach oben geschaut. Hey Leute, wollt ihr nicht zu einem Kaffee oder einem Tee hereinkommen? Und dann dachten wir, hey, wundergut, das können wir doch hier zu Hause als tolles Abenteuer erzählen. Nein, wir waren froh, dass wir reingekommen sind und das war ein sehr netter Mann mit seiner Frau. Das war deren Sommerhütte. Viele Norweger haben eine Sommerhütte. Und ja, wir wollten dann nach diesem Tee, nach dem Käffchen, wollten wir eigentlich wieder los. Daraus wurde dann ein, wollt ihr nicht noch zum Abendessen bleiben? Und wir dachten uns, ja, also das ist besser mal als so Tütensuppe auf dem Gaskocher mit Flusswasser warm zu machen. Das ist wesentlich angenehmer. Also sind wir dort geblieben und die haben reich aufgetischt. Und dann dachten wir, ja, vielleicht können wir unser Zelt in deren Garten aufschlagen. Und dann wurde daraus nachher ein, ach, wir haben noch ein Gästezimmer und da ist schon alles bezogen. Bleibt doch einfach bei uns. Klar, warum nicht? Also passt doch wundergut. Und dann am nächsten Tag wollten wir dann halt weiterziehen. Und dann fragen sie uns, hey, wir haben Kinder, also die waren schon erwachsen. Und die haben eine Farm. Dort und dort, wollt ihr da nicht mit hinkommen? Die haben Pferde. Meine Begleiterin, die war sehr reitbegeistert und pferdeaffin und Experten. Ne? Also sie war eine Expertin. Und dann sind wir da dann hingefahren, haben uns dann auch mit denen angefreundet. Um die Sache kurz zu machen, die letzten 6 Tage unseres Aufenthalts haben wir mit denen verbracht. Das hat man nicht erwartet am Anfang einer Rucksacktour. Also wir hatten neue Freunde gewonnen und ich dachte mir, besonders mit diesem Rentner, mit dem möchte ich in Kontakt bleiben, weil ich mir daraus noch ein paar Karrierechancen versprochen habe. Denn der war Forschungsleiter in der Wasserkraftforschung und ich war ja ganz interessiert an erneuerbaren Energien. Ne? Grünherzig, wie ich war und immer noch bin. Also neue Freunde, wir sind in Kontakt geblieben. Wir haben auch über E-Mail dann und über Skype und Facebook. Ja, ältere Menschen sind auf Facebook und die Norweger posten dann ihre Angelbilder und ihre Ausflugsbilder. Das nennt man dort Friluftsliv, also Freiluftleben. Das ist was ganz Großes in Norwegen. Das hat mich auch schon immer begeistert. Ich bin also mit denen in Kontakt geblieben und ein Jahr später, 2 Semester später, waren wieder Semesterferien im Sommer und ich dachte mir, hey, ich habe jetzt mal Zeit. Ich hatte in der Zwischenzeit gemerkt, dass mein Studium ziemlich theoretisch ist. Ich habe gemerkt, dass ich irgendwann mal sehr abhängig sein werde von Menschen, die sehr viel weniger Geld verdienen werden als ich, wenn es um einfache Dinge wie Lebensmittelbeschaffung geht, Lebensmittelanbau, Lebensmittelproduktion, wenn es um einfache Dinge wie handwerkliche Dinge in meinem eigenen Haus geht. Ich habe 2 linke Hände, ich werde total theoretisch ausgebildet. Also wollte ich auf einen Ökohof und mehr über ökologische Landwirtschaft lernen. Und ich wollte außerdem mein Norwegisch verbessern. Und deswegen habe ich dann meine Kontakte gefragt, ob sie jemanden kennen, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt, auch bei dem ich für Kost und Logis, also Essen und Unterkunft, dann vier Wochen auf diesem Bauernhof arbeiten könnte. Und er kannte niemanden, der einen hat, aber er kannte jemanden, der jemanden kennen könnte. Und so bin ich dann um hunderte Ecken irgendwann auf einem Hof gelandet. Das war so eine ganz private, abenteuerliche, nicht vertragsbasierte Absprache. Also für einen Deutschen, der immer alles in Sack und Tüten haben will, war das schon so ein bisschen abenteuerlich. Aber gut, es hat alles wunderbar geklappt. Auf diesem Ökohof, das war in Dröbak, da ist auch übrigens auch das Weihnachtsmannhaus. Das heißt, wenn irgendwelche Kinder auf der Welt zum Weihnachtsmann oder Santa Claus schreiben, dann kommt das dort in Dröbak an. Und da kann man sich dann diese ganzen Briefe anschauen. Also dort ungefähr in der Nähe hatten die eine Farm. Es war ein junges Ehepaar. Sie war 29, er war 32. Die hatten auch Bienen. Ich war sehr interessiert in Bienen, an Bienenhaltung, Imkerei. Und die hatten ein Haus auf dem Hof, das sie selbst nicht brauchten. Also vermietet man es weiter. Und sie haben es weiter vermietet an ein anderes junges Ehepaar, beide 25. Die Schwester des Ehemannes hat dort auch mitgelebt. Und die haben auch ab und zu auf dem Hof ausgeholfen. Und wir haben uns angefreundet. Und ich bin mit denen nachher besser klargekommen als mit dem Bauern-Ehepaar. Ich habe im Nachhinein sogar erfahren, dass sie mich gar nicht so wirklich mochten. Ich weiß nicht warum. Egal, ich habe mich angefreundet mit diesem jungen Ehepaar, das da das Haus angemietet hatte. Und irgendwann eines Samstagsmorgens, ich war schon auf dem Hof unterwegs, kommen sie aus der Tür und ich sehe sie aus der Ferne und gehe rüber und will ein bisschen Smalltalk halten. Ne? Einfach Hallo sagen. Immerhin sind sie meine Freunde, meine neuen Freunde. Und dann merkte ich schon, die sind so ein bisschen in Eile. Die haben es so ein bisschen eilig und haben nicht wirklich viel Zeit für mich. Und dann sagten sie auch schon, Jan, sorry, geht jetzt nicht wirklich. Wir wollen zur Kirche, wir haben keine Zeit, wir sind schon spät dran. Und ich überlege kurz, Moment, wir haben heute Samstag. Hey Leute, sag ich, ihr müsst gar nicht zur Kirche. Heute ist Samstag, ihr könnt euch entspannen. Und dann haben sie mir gesagt, nein Jan, wir wollen heute doch schon zur Kirche. Wir erklären dir das ein anderes Mal. Also haben sie das dann irgendwann mal erklärt. Hallo Jan, wir sind Christen, wir sind Adventisten, wir gehen am Samstag in die Kirche. Und ich war total enttäuscht. Ich dachte mir, warum müssen diese netten Menschen Christen sein? Bitte. Also ich hatte jetzt nicht vor, gleich den Kontakt mit ihnen abzubrechen. Immerhin waren sie sehr nette Leute. Wir haben viele Werte gemeinsam gehabt. Je mehr wir uns unterhalten haben, desto mehr habe ich gemerkt, hey, diese Menschen, die haben mehr Werte mit mir gemeinsam als sogar meine engsten Freunde in der Politik und im Umweltschutz. Wir haben uns unterhalten über Stadt- und Landleben und über Bildung, wie das eigentlich funktionieren sollte, wie Wirtschaft eigentlich funktionieren sollte, wie die Menschen sich eigentlich behandeln sollten und über viele der Dinge, über die ich gestern auch geredet habe. Viele Dinge, die ich einfach sehe, dass die geändert werden sollten. Und ich dachte mir, das ist höchst interessant. Aber schade, dass sie Christen sein müssen. Gut, ich werde mich weiter mit ihnen unterhalten, solange sie mir ihr Zeug nicht aufzwingen wollen, passt das schon alles. Eine Sache, die sie mir auch dort erzählt haben, war, dass sie an einen großen Kampf glauben. Und das war so eine Sache, Da konnte ich dann schon mitgehen anhand dessen, was ich so in meinem Leben beobachtet habe. Und eine ganz wichtige Sache, die ich Ihnen erzählen muss. Damals, Sie haben es schon so ein bisschen rausgehört, es scheint hier und da durch, wenn ich vom Umweltschutz rede und so. Ich habe natürlich einen grünen Lebensstil geführt, richtig grün. Also man könnte sagen, dass das meine Religion war. Dazu gehörte nicht nur Bioessen zu kaufen, weil es natürlich im Produktionsprozess umweltschonender ist. Nein, und das heißt auch nicht Supermarkt-Bio, sondern Jan ging natürlich ins Reformhaus und in den Gesundkostladen, um sich das teure Bio zu kaufen, das wahre Bio. Das andere ist ja nur Pseudo. Das steht drauf, aber es ist nicht wirklich drin. Aber nicht nur das war bio und umweltfreundlich hergestellt und freier von Schadstoffen, sondern auch meine Klamotten. Ich habe mir fair gehandelte und Bio-Baumwollklamotten gekauft. Die waren natürlich unheimlich teuer. Sogar meine Schuhe waren das. Ich habe auch noch einen tollen Anzug. Der ist auch, also bei Hess Natur und fair tragen. Und so habe ich mir das immer zuschicken lassen. Und Bei der Kosmetik ging es weiter. Ne? Natürlich Naturkosmetik besorgt und in meinem Haushalt die Reinigungsmittel, ne? Alle biologisch abbaubar. Und sogar mein Geld habe ich zu einer grünen Bank gebracht, die mit, ja wirklich, sogar mein Geld, das gibt es. Das ist sogar eine der größten Stellschrauben. Ich meine, die Banken, Commerzbank und Deutsche Bank und so, die arbeiten ja mit dem Geld und die finanzieren damit Dinge, die wie Atomkraftwerke und Kohlekraftwerke und Casinos und Alkohol und Waffenherstellung. Und das will ich natürlich mit meinem Geld nicht machen lassen. Also gibt es da andere Banken, wie die Umweltbank in Nürnberg, bei der habe ich später auch mal gearbeitet in der Projektfinanzierung. Die sagen dann, okay, wenn Sie das Geld bei uns anlegen, dann investieren wir das nur in erneuerbare Energien, ökologische Landwirtschaft, in Bausanierung, ökologische Sanierung. Das hat mich dann doch schon eher angesprochen. So, und ich habe regelmäßig Leute zu mir nach Hause eingeladen, um denen dann diese Dokumentation zu zeigen über Zerstörung und darüber, wie man es besser machen kann. Also ich war schon so ein grüner Missionar, kann man sagen. Ich habe versucht, ne, Öffentlichkeitsarbeit zu leisten. Und in meinem Studium habe ich mich mit diesen Dingen beschäftigt. Ich war in meinem Studiengang war ich der Experte für Energie und grüne Energie und überhaupt Nachhaltigkeit. Die haben mich immer gefragt, wenn sie irgendwas wissen mussten. Die anderen haben sich dann halt mit anderen Dingen beschäftigt, aber sonst keiner dafür. Ich habe mich immer gefragt, warum. Ja, irgendwann kam dann, ja, ich war auch immer der, der durch die Wohnung lief und die Lichter überall ausgeschaltet hat und Standby ausgeschaltet hat, ne, und überall diese ausschaltbaren Leisten dazwischen. In Norwegen kam das gar nicht gut. In Norwegen ist der Strom sehr, 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 sehr billig. Und die Norweger, die sind es einfach gewohnt, immer und überall das Licht brennen zu haben. Und als Deutscher war ich es natürlich gewohnt, ständig überall das Licht auszuschalten. Also habe ich es immer nach mir ausgeschaltet und ich habe es manchmal mitbekommen, wenn ich dann in meinem Zimmer verschwunden war, ist jemand anderes aus seinem Zimmer raus, hat sich zum Lichtschalter geschlichen, hat das Licht wieder angeschaltet und ist wieder in seinem Zimmer verschwunden. Mitten in der Nacht, abends. Und ich... Oder wenn auch die Sonne ins Zimmer schien, ne? Und Jan dachte sich, klick, wieder Strom sparen. Eine Kilowattstunde gespart, 2 Kilowattstunden gespart. Oh, wir sparen so viel CO2. Aber nein, der norwegische Mitbewohner kam dann wieder an. Als ich rausgegangen bin morgens und zur Arbeit gegangen bin, hat er extra gewartet, bevor er auch weggegangen ist zur Vorlesung, hat es angeschaltet und hat dann auch die Wohnung verlassen. Wir haben uns da richtige Kriege geliefert. Es war speziell. Übrigens, dazu muss ich jetzt kommen. 2012, 2 Jahre später also, war ich das nächste Mal in Norwegen. Und zwar, weil über die Umweltbank bin ich an eine Firma gekommen. Ich musste noch ein Auslandssemester absolvieren und das wurde dann mein Bachelorarbeitssemester. Das habe ich im Ausland gemacht. Und ich wollte unbedingt nach Norwegen, weil ich da sowieso schon so Verbindungen hatte und die Sprache schon konnte und so weiter. Und da hat doch wirklich ein in der Umweltbank, in meiner Abteilung, jemand, also die, als ich denen das erzählt habe, dann meinten die, hey, einer unserer ehemaligen Mitarbeiter arbeitet jetzt in Norwegen bei einer Solarfirma in Oslo und dem können wir mal von dir erzählen. Du kannst ihn ja mal von uns grüßen, wenn du deine Bewerbung hinschreibst. Das ist ein Prozess gewesen, auf den ich jetzt nicht weiter eingehe. Ich bin reingekommen und musste dann also nach Oslo ziehen. Für 4 Monate. Und ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber Oslo ist eine der teuersten Städte der Welt. Und ich hatte nur mein deutsches Studentenbudget. Aber dafür interessieren sich die Vermieter in Oslo nicht. Also es war sehr schwierig für mich, etwas Bezahlbares in Oslo zu finden. Und so bin ich dann ja, auf die Suche gegangen. Es wurde immer knapper. Ich habe mehrere Verhandlungen gehabt mit Vermietern. Immer ist es an irgendwelchen Details, meistens am Preis, gescheitert. Und ich war nachher schon ziemlich unter Zeitdruck, musste unbedingt was finden. Und dann dachte ich mir, okay, verzweifelt wie ich war, vielleicht kann ich ja meine christlichen Kontakte, meine Freunde da mal kontaktieren. Vielleicht wissen die ja was. Ich wusste nicht, dass sie sehr schnell antworten würden. Hey Jan, ich habe mal rumgeschaut und da gibt es einen hier in einem christlichen Studentenwohnheim, der wäre bereit, der hat ein 14 Quadratmeter großes Zimmer Und ja, würdest dann die Hälfte der Miete zahlen und könntest sein Zeug alles mitnutzen, in der Küche und so. Und das war für mich natürlich, ne, wieder so eine sehr, ja, dubiose Sache. Ohne Vertrag, und ich kannte ihn nicht, er kannte mich nicht. Wir haben einmal über Internet telefoniert, so mit Video geskypt haben wir. Und ich habe ihn nicht sehr gut verstanden, weil sein Englisch so ein bisschen komisch war. Also das war schon sehr abenteuerlich für so einen Deutschen, der das alles eigentlich picobello, ne, aufgeräumt haben will. Aber ich war wirklich so verzweifelt und unter Zeitdruck, dass ich gesagt habe, okay, machen wir das. So, und dann bin ich da hingezogen. Ich wusste noch nicht mal, wie ich dann zu ihm komme. Er hat mich dann vom Bahnhof abgeholt und mir auch beim Tragen geholfen. Es stellte sich früh heraus, dass das doch dann klappen würde. 14 Quadratmeter zwar nur, und er hat geschlafwandelt. Einmal hat er nachts mit seinem Notebook, mit seinem metallenen Notebook, eine IKEA-Lampe über mir zerhauen und die Scherben sind auf mich herabgeregnet. Ich konnte nicht mehr schlafen die Nacht. Er war trotzdem ein sehr netter Kerl. Und ich wusste natürlich, ich bin hier in einem christlichen Studentenwohnheim. Die werden garantiert versuchen, mich zu bekehren. Die wollen mich bestimmt missionieren, dachte ich mir. Aber mich kriegen die nicht. Mich kriegen die nicht. Ich weiß genau, was ich glaube oder auch nicht glaube. Und ich meine, an so einen Hokuspokus werde ich bestimmt nicht glauben. Aber die ersten 3 Monate passierte dann gar nichts. Und dann im April, Mitte oder einmal im Monat, probt der Adventistische Chor in Norwegen in irgendeiner der Gemeinden und die reisen dann immer rum. Und einmal war das auch in Oslo der Fall. Und dann hat mir mein Mitbewohner, der David, erzählt, hey Jan, da die Vivian, die du kennengelernt hast, die ist auch in diesem Chor und die wird jetzt wieder herkommen. Das war eine von denen, die ich 2 Jahre zuvor auf diesem Bauernhof kennengelernt hatte. Und da dachte ich mir, hey, dann kann ich die ja wieder treffen. Und dann habe ich sie wieder getroffen. Und es war eine ganz wunderbare Begegnung. Sie haben mich auch gleich gefragt, ob ich den 17. Mai mit ihnen in Oslo verbringen will. Kurzer Hintergrund, kurze Erklärung zum 17. Mai. Das ist in Norwegen ein großes Spektakel. Das ist der internationale Feiertag. Das ist der Grundgesetztag. Da ist ein großes Spektakel los, überall in Norwegen und speziell natürlich in Oslo. Und ich habe mich schon darauf gefreut. Ich hatte das bisher noch nie miterlebt. Und dann dachte ich mir, hey, also die werden ja wohl die ganzen Insider-Tipps kennen. Die werden ja wohl wissen, wie man diesen Tag am besten in Oslo verlebt. Also schließe ich mich ihnen dann einfach mal an. Ich hatte sowieso noch nicht so wirklich geplant. Und dann habe ich mich ihnen angeschlossen. Und die sind mit einer ganzen Gruppe junger Menschen vorbeigekommen. Ich war umgeben von Christen. Ich habe mich nicht alle Zeit wohl gefühlt, weil ich nicht wusste, über was ich mit ihnen reden soll. Weil viele haben sich dann über Jesus unterhalten und ich so... Einige haben sich aber auch mir angenommen und haben sich um mich gekümmert und haben sich dann über Politik und Umweltschutz und Gesellschaft unterhalten. Und wieder mal habe ich in diesen Gesprächen gemerkt, hey, diese komischen Christen, diese armen Leute, haben sehr viele gute Werte. Also ich würde mir wünschen, dass diese ganzen rebellischen Leute, die sich nicht von meinem Ökotum anstecken lassen wollen, wenn die so ein bisschen mehr nach den Werten dieser Christen leben würden, dieser Adventisten, dann wird die Welt ja schon viel besser aussehen. Viele der Probleme, mit denen ich mich jetzt rumschlage, die wird es gar nicht geben. Also das fand ich schon mal sehr interessant. Dieses Wertegerüst war wirklich sehr, sehr vollständig. Und ich habe junge Menschen gesehen, die nicht einfach nur, ja, ich weiß nicht, was ich machen soll und ich will ja Geld verdienen auf jeden Fall. Aber die waren alle sehr eifrig. Die waren alle sehr aufrichtig und wollten unbedingt auch was verändern. Die wollten unbedingt was Besseres schaffen. Die wollten besseren Zusammenhalt schaffen zwischen den Menschen und haben sich sehr aufrichtig für das interessiert, was sie von mir lernen konnten über Nachhaltigkeit. Denn Christen wissen auch nicht alles über Nachhaltigkeit. Ich wusste schon alles. Nein, ich wusste sehr viel. Und naja, ich habe natürlich... ne, offene Ohren gefunden für meine Religion, ne, für meinen grünen Lebensstil. Also habe ich ihnen das natürlich gezeigt. Sie haben mich dann nochmal eingeladen zu einer Bootstour Ein paar Wochen später, sie hatten vor, mit wieder einer großen Jugendgruppe rauszufahren auf eine Insel und würden da dann das ganze Wochenende verbringen unter freiem Sternenhimmel. Und ich dachte mir, hey, norwegisches Friluftsliv, Freiluftleben, das lasse ich mir nicht entgehen. Und inzwischen habe ich auch gemerkt, hey, die interessieren sich ja nicht nur für Jesus, die interessieren sich ja auch schon für wichtige Sachen. Aus damaliger Sicht. Also dachte ich mir, hey, das machen wir mit. Die hat noch immer sehr gutes Essen. Und ich wollte ja schon meinen Fleischkonsum, ne, aus Umweltgründen. Ich fand einen Veggie-Tag in der Woche sehr lächerlich. Das heißt nämlich, dass alle anderen 6 Tage immer noch Fleischtage sind. Und deswegen habe ich das umgekehrt gemacht. Ich habe damals maximal 2 bis 3 Fleischtage pro Woche eingelegt. Und ja, deswegen kam mir das natürlich sehr gelegen. Die Adventisten, die ich da getroffen habe, die haben alle kein Fleisch gegessen. Weswegen die das gemacht haben, das war mir herzlich egal. Sie haben es gemacht. Das war gut für die Umwelt. Also, wir haben diese Boottour gemacht. Und, ach, es war wunderschöne Natur. Nachts wird es ja in Norwegen nicht so wirklich dunkel im Sommer. Puh, das war, also das müssen Sie mal gesehen haben. Nein, Sie müssen natürlich nicht, aber ich kann es Ihnen herzlich empfehlen. Irgendwann hatten wir wieder so ein paar sehr tiefe Gespräche und die haben mich wirklich sehr inspiriert. Und irgendwann kommt dann einer dieser jungen Männer, dieser jungen Menschen zu mir und fragt mich, hey Jan, also nach diesem Gespräch, nachdem wir wirklich uns auch so sozial, ne, gemerkt haben, dass wir uns gut verstehen, hat er mich gefragt, hey Jan, willst du nicht mal mit mir die Bibel lesen? Oh, dachte ich. Ich habe nicht sofort geantwortet. Ich habe nach einem Fluchtweg gesucht, weil ich wollte wirklich gar nicht. Ich dachte mir, ich habe sehr nette Unterhaltung mit den Menschen, aber über die Bibel möchte ich jetzt wirklich nichts wissen. Und dann habe ich nach einer Ausrede gesucht. Und ich glaube, ich habe ihn irgendwie wegschieben können mit einem, also so sinngemäß, wir haben heute noch so viel zu tun und irgendwie passt das gerade nicht und wollen wir das nicht morgen machen? Und er meinte dann, ja, okay, machen wir morgen. Dann, ja, lass uns rübergehen und uns mit denen unterhalten, lass uns schwimmen gehen. Irgendwas anderes haben wir dann gemacht. Und ich hatte erwartet und gehofft, dass er es vergisst. Und dementsprechend war ich sehr überrascht am nächsten Tag, am nächsten Morgen, als er mich dann nochmal gefragt hat. Die gleiche Sache, gleiche Situation. Ich war sehr überrascht. Mir fiel in dem Augenblick wirklich keine Ausrede ein. Also wirklich. Ich hatte irgendwie noch die Hoffnung, dass ich irgendwie durchkommen könnte mit, ich habe keine Bibel. Aber ich war umgeben von jungen Christen von verschiedenen Nationen. Die konnten mir mehrere Bibeln in verschiedenen Übersetzungen, in verschiedenen Sprachen vorlegen. Hier, Jan, du kannst meine Bibel haben. Dankeschön. Danke. Und dann dachte ich mir, okay, Sie haben mir jetzt so viel zugehört und sich so viel von meiner Religion erzählen lassen, da kann ich ja auch mal so nett sein und Ihnen von meiner Religion, ihr wisst schon, mir was von Ihren Dingen da anhören. Ich werde es überleben. Es wird nicht so schlimm. Und immerhin sind es nette Leute. Und ja, ich habe es mir dann angehört und er hat dann gesagt, ja, und die Bibel, die macht ja ganz besondere Behauptungen. Die macht ganz besondere Behauptungen und besondere Behauptungen erfordern besondere Beweise. Vielleicht kommt Ihnen das ein bisschen bekannt vor aus den letzten Tagen. Und er leitete mich dann in dieses Buch Daniel, von dem Sie ja nun jetzt wissen, was es damit auf sich hat. Er wusste gar nicht, dass ich so sehr an Geschichte interessiert war. Ich hatte am Gymnasium in Parchim Leistungskurs Geschichte, also 5 Stunden Geschichte pro Woche. Ich habe es ihm angetan damals. Ich konnte das alles verbinden. Und das war so akkurat und es hat mich wirklich von den Socken gehauen. Also mir fiel die Kinnlade runter, als ich davon erfahren habe. Und am Ende dieser Bibelstunde fragte er mich dann, hey Jan, glaubst du anhand dessen, dass dies das Wort Gottes ist? Und ich habe erst mal nichts gesagt. Ich meinte nach einer kurzen Weile, also ich muss da nochmal drüber nachschlafen. Und da meinte er, ja, ja, das ist richtig, klar, nimm dir Zeit. Und mein Bild von der Bibel hat sich dann schlagartig verändert. Mein Bild von der Bibel war, okay, das war ja sowieso nur so ein altes Buch eben, mit unverständlicher Sprache, die wir heute sowieso wild umher interpretieren können. Und sie wurde ja sowieso immer verändert. Und Parabeln oder Fabeln kann ich mir auch von Aesop holen. Habe ich in der Schule schon gelernt, da kann ich auch was von lernen. Ja, und es hat mein Bild von der Bibel so sehr verändert, dass ich mir dachte, hey, ich muss mal ein bisschen weiterlesen. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Ich wollte wirklich nichts mit einem Gott zu tun haben, weil ich wirklich dachte, das geht einfach nicht. Aber ich habe mir eine Bibel gekauft. Ich habe mir sogar so eine teure Remnant Study Bible auf Englisch geholt, so eine Studienbibel. Und die hat schon einige hundert Kronen gekostet. Wahrscheinlich hatte ich einfach damals genug Geld, deswegen habe ich mir das Ding gekauft. Und dann habe ich mal angefangen zu lesen. Und das war nicht so wirklich einfach. Und ich habe zu diesen Adventisten dann gesagt, hey Leute, im Prinzip machen ja viele der Dinge, die ihr so habt und lebt, macht ja schon Sinn. Also ich bin sehr beeindruckt von eurem Eifer und von eurer Aufrichtigkeit und von eurer Lernbereitschaft. Aber Leute, wie könnt ihr an das alles glauben, wenn doch Evolution stattgefunden hat? Das ist doch wissenschaftlich bewiesen, dass Schöpfung einfach mal keinen Sinn macht. Und wenn die Bibel das sagt und das nicht wahr ist, dann ist ja der ganze Rest auch eher nicht glaubwürdig. Und dann haben sie gesagt, ja, wir hatten auch gar nicht mehr so viel Zeit, dass sie mir das erklären könnten. Und dann haben sie gesagt, Jan, schau dir mal den Walter Veit an. Ich habe es mir dann aufgeschrieben und irgendwann war ich dann halt wieder im Studentenwohnheim, bin jeden Morgen zum Büro dieser Solarfirma und habe dann morgens mein Müsli gelöffelt und irgendwann fiel es mir dann ein, ich habe meine E-Mails gerade gecheckt, während ich gelöffelt habe und dann fiel mir ein, ach ja, Walter Veit, ich sollte mir den mal anschauen. So YouTube angemacht, diese Videoplattform, nach Walter Veit gesucht, so wie sie es gesagt hatten. Und dann sehe ich auch schon, Genesis-Konflikt. Gut, gleich was gefunden und dann legen wir mal los. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit und gerade nichts Besseres zu tun, also habe ich weitergelöffelt und geschaut. Ich bin an dem Tag zu spät zur Arbeit gekommen. Am nächsten Morgen habe ich das Gleiche gemacht, bin wieder zu spät zur Arbeit gekommen. Die Müslischüssel, die Milchreste waren schon lange angetrocknet. Und ich saß noch da und habe mir das angeschaut. Und einen Tag habe ich mir gesagt, also da wurde es dann richtig spannend. Und da habe ich gesagt, gestern bin ich ja sowieso schon zu spät gekommen. Ich kann mir noch eine Serie anschauen, das war so eine Serie. Ich bin an dem Tag gar nicht zur Arbeit gekommen. Das ist nicht gut, macht's nicht nach, aber ich musste es einfach wissen. Die haben da gesprochen von nicht reduzierbarer Komplexität und von der Flut, dass die wirklich stattgefunden haben soll. Und von den Datierungsmethoden, dass die alle auf Vermutungen beruhen, die ja ganz schnell mal enttäuscht werden können. Aber die Biolehrerin, die hat doch gesagt, das ist wissenschaftlich bewiesen. Und die haben immer alle so getan, als ob das unumstößlich ist. Nicht nur in der Schule, auch alle anderen. Ich habe nie eine andere Seite gehört, ohne dass sie sofort ins Lächerliche gezogen wurde und gesagt, ja, ist doch sowieso nichts. Und der kommt auf einmal, der war selbst mal Evolutionist und hat in den Vorlesungssälen Studenten runtergemacht, wenn die ihm auch nur ein bisschen was erzählen wollten, dass Schöpfung ja wahr sein könnte. Die hat er unangespitzt in den Boden gerammt. Die jungen Christen sind aus seinen Vorlesungen rausgerannt, weinend, mit Tränen in den Augen, weil er sie so, bam, richtig fertig gemacht hat. Und auf einmal hat er sein Wissen, sein krasses Wissen über Evolution nochmal neu überdacht und das alles verwendet, um mir jetzt hier zu zeigen, dass die letzte Säule meines atheistischen Glaubens ja eigentlich ganz schwach ist. Und so zerbröckelt die sie dann mit jeder weiteren Folge, die ich gesehen habe. und mein Atheismus lag auf einmal da unten, weil, also ich habe das immer so alles kombiniert, was ich so die letzten Wochen so erlebt hatte. Okay, da waren also diese Adventisten mit diesem Wertesystem, das die Welt verändern würde, wenn sich nur mehr Menschen dran halten würden. Dann auf einmal war da die Bibel, die auf einmal die Zukunft so akkurat vorhergesagt hat, dass man schon sehr, sehr stur sein muss, wenn man das wirklich nicht sehen will. Und dann ist da jetzt auch noch das, was ich immer dachte, was unumstößlich ist, die Evolution. Bis heute nur eine Theorie, wurde noch nicht bewiesen. Oh meine Güte, ich ging auf und ab in der WG, in diesem christlichen Studentenwohnheim. Ich ging auf und ab. Es hat gearbeitet. Es hat richtig gearbeitet. Und irgendwann dachte ich mir dann, hey Jan, du kannst es eigentlich nicht mehr länger leugnen. Du kannst es nicht mehr länger leugnen. Er muss doch existieren. Oh, und wenn er dann ja existiert, dann ist er ja auch wirklich allmächtig. Und dann ist er ja auch allwissend. Und dann ist er ja auch liebend. Und dann macht ja auch die Bibel Sinn. Das würde ziemlich viele Konsequenzen haben, wenn ich mir das jetzt eingestehen muss. Aber was mir dann auch eingefallen ist, diese Misere, diese Mauer an Bosheit, die ich in der Welt gesehen habe und die vor der Menschheit einzustürzen droht, er wäre dann ja der Einzige, der uns aus der Misere helfen könnte. Weil diese Mauer, die ist menschlich nicht mehr, ne? Also dieses ganze System, wenn man sich das mal so anschaut, man braucht Tausende von Menschen, es dürfen keine Rebellen mehr dabei sein, keine, die dagegen arbeiten, auch in irgendeinem Gebiet. Sei es im Gebiet ökologische Landwirtschaft oder Regenwaldabholzung, die ganze Menschheit müsste jetzt eigentlich am gleichen Strang ziehen, um noch irgendwas zu retten. Aber das beobachten wir nicht. Und auf einmal kommt da diese Lösung, okay, Gott ist also allmächtig und er hat sogar vor, das steht da dann auch in dieser Bibel drin, die gerade auch noch die Zukunft vorausgesagt hat, er wird dem ein Ende machen. Und mein eigener Lebensstil, ich hatte ja versucht mit meinem grünen Lebensstil die Welt zu retten. Und ich habe gesehen, wie ich alles Mögliche unternehme, um nicht nur meine eigenen Umweltsünden wieder gut zu machen, sondern auch noch die der anderen, die es noch nicht kapiert hatten. Und trotzdem habe ich gesehen, es wird immer nur schlechter. Ich habe in den Nachrichten keine besseren Nachrichten gehört, von wegen, ja, Biokäufer bewirken, dass jetzt so und so viel Prozent der Landwirtschaft jetzt wieder ökologisch bewirtschaftet werden. Wir haben jetzt gute Entwicklungen beobachtet die Umweltschützer können uns gute Berichte geben. Nein, sowas habe ich nicht gelesen. Ich habe das Gegenteil gelesen. Ich habe Dokumentationen gesehen, die das Ding nochmal auf eine nächste Ebene brachten. Und nochmal. Und ich habe kein Licht mehr gesehen am Ende des Tunnels. Ich wollte die Welt retten mit meinen Werken, mit meinen guten Werken, besonders im Bereich Umweltschutz. Und ich habe gesehen, es geht nicht, aber jetzt kommt er. Und sein Versprechen ist, dass er uns davon befreien kann. Das ist die einzige Lösung. Das ist die einzige Lösung, dachte ich mir. Und jetzt ist es ja auch viel glaubwürdiger als früher. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt gibt es nur eine logische Konsequenz. Wenn ich wirklich glaube, dass Gott existiert, anhand der vielen Indizien, die ich jetzt gesammelt habe, wenn ich wirklich glaube, dass er existiert, dann muss ich ihm erfolgen. Dann sollte ich ganz genau wissen, wie er will, dass ich lebe. Dann will ich ganz genau wissen, was sein Plan ist. Dann will ich wissen, was er noch so vorhergesagt hat. Dann will ich auch mit den anderen Christen zusammenarbeiten und denen noch mehr über Nachhaltigkeit beibringen. Dann will ich ihm folgen, dann möchte ich ihn jetzt kennenlernen. Und dann bin ich rumgerannt in diesem christlichen Studentenwohnheim und habe nach den Leuten gesucht, mit denen ich mich dann so unterhalten hatte und gefragt, hey, kannst du mir eine Bibelstunde geben? Und ja, sie haben meine Begeisterung gar nicht verstanden. Ich habe gesagt, hey, ich bin jetzt Christ, also und ich muss unbedingt die Bibel lesen. Und dann sagten sie mir, ja, ich habe jetzt noch Vorlesungen, aber wir können uns heute Abend treffen. Ja, und dann haben wir uns getroffen und sie haben mir hier und da so ein bisschen was erzählt. Aber wir haben uns dann so viel mehr unterhalten und Ich habe mir dann lieber noch ein paar Videos angeschaut. Viele von denen konnten mir gar nicht wirklich Bibelstunden geben. Aber einige dann doch schon. Das haben wir dann über Skype gemacht. Und ich war, also meine Lernkurve ist von dieser Steigung auf diese Steigung, fast 90 Grad. Ich habe das aufgesaugt wie ein Schwamm. Das können Sie sich sicherlich vorstellen, wenn ich bis vor kurzem noch kein grünes Licht gesehen habe, noch kein Licht am Ende des Tunnels, und auf einmal ist ja diese Perspektive, dann will man auf jeden Fall so schnell wie möglich, ne, diesen Eifer, der da vorher in dieser grünen Lebensstil, in diese Werke geflossen ist, der gleiche Eifer begann nun in die andere Richtung zu fließen. Und nicht unbedingt, ich habe nicht meinen grünen Lebensstil abgelegt, ich habe ihn heute noch nicht abgelegt, aber ich sehe ihn jetzt mit einer anderen Perspektive. Er ist nicht mehr meine Religion. Es ist immer noch gut und richtig, aber ich habe jetzt einen anderen Ausblick. Ich weiß, es ist nicht mehr mein Job, die Erde zu retten. Ich soll, so gut es geht, soll ich sie schützen, nach bestem Wissen und Gewissen, nach bester Kraft. Aber es gibt andere Prioritäten. Ich hatte eine Zeit lang sogar schon Mordgedanken. Wissen Sie, wenn es da Menschen gibt, die sich wirklich so stur stellen und durch ihre Umweltsünden andere Menschen mit in den Tod reißen und andere Menschen und Tiere und Pflanzen schädigen, dann wäre es vielleicht gut, wenn man die beseitigt, zum Wohl der Menschheit. So weit ging es bei mir damals schon. Und ja, jetzt fing ich an, umzudenken. Ich fing an, mit den Menschen zu denken. Und ich fing an, Menschen anders zu sehen. Und der Mensch wurde nachher oberste Priorität. Und nicht mehr Natur war oberste Priorität. Ich hatte ein neues Ziel. Ich hatte das neue Ziel, das mir die Bibel gegeben hatte. Ich will Ihnen das mal kurz vorlesen. Dieses Ziel, das ich jetzt hatte, das finden wir im ersten Buch des Neuen Testaments, im Matthäus-Evangelium. Da sagt doch Jesus tatsächlich, Kapitel 28, das war mein neues Ziel. Das war mein neues Ziel. Kapitel 20, die letzten drei Verse. 18 bis 20. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und jetzt kommt's. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles, was ich euch befohlen habe. Und dann noch ein schönes Versprechen. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Amen. Das war also der Auftrag, den wir von Jesus hatten, den wir von Jesus haben, seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden. Das hatte ich jetzt zu meinem neuen Auftrag gemacht. Das wird noch ein bisschen spezieller, ein paar Kapitel davor, Matthäus 24, Vers 14, da schreibt er doch das Ende, über das Ende. Und das Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker. Und dann wird das Ende kommen. Okay, das war es also jetzt, worauf ich zusteuere. Wenn ich irgendwann diese Erde, diese perfekte Erde ohne Leid, ohne Zerstörung haben will, dann muss erstmal das hier alles in der ganzen Welt verbreitet werden. Und dann wird das Ende kommen. Okay, das ist also mein neuer Auftrag. Und dann kriegen wir auch das, was hier am Ende versprochen wird in Offenbarung. Ich habe ja gestern schon mal von dem erzählt, was wirklich ganz am Ende der Bibel steht und wie das ein Abbild dessen ist, was ganz am Anfang der Bibel steht, als Gott diese perfekte Welt geschaffen hat. Nicht diese, sondern die damalige perfekte Welt. Ne? Da steht dann in Offenbarung, ach, ich habe heute keinen PowerPoint hier, heute ist das die nackte Predigt. 21. Oh, ich lese es Ihnen vor, es ist ein wunderbarer. Heute bewegt mich das, heute bin ich sehr, Sie merken es ja selbst. Früher, ach bitte, also dieser Unterschied, ich kann Ihnen nur zeigen. Also mein Herz macht jedes Mal einen Hüpfer. 21, Vers 1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Und ich konnte schon sehen, wie der erste Himmel und die erste Erde vergehen würden. Wir sind ja mitten dabei, wir beobachten es ja. Und das Meer gibt es nicht mehr. Und dann ein paar Verse später, 4. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Das war mein neuer Auftrag, mein neues Ziel. Es war nicht mehr, diese Erde noch irgendwie zu retten und mein Leben und das der Menschen, der geliebten Menschen um mich herum noch halbwegs lebenswert zu machen, sondern jetzt hatte ich wieder ein perfektes Ziel vor Augen. Ein viel höheres und schöneres Ziel, das es anzustreben galt. Das natürlich auch aus menschlicher Sicht eigentlich gar nicht zu erreichen ist, aber siehe, er wird mit uns sein bis ans Ende der Weltzeit, bis ans Ende aller Tage. Und naja, mit so einem Ziel und mit solchen Versprechen in der Tasche, im Rucksack, im Herzen, da läuft sich das ganz anders. Mein Leben hat sich seitdem sehr verändert. Ich bin dann auf eine Missionsschule gegangen, wo uns dann Bibelstunden gegeben wurden, damit ich mehr kennenlernen konnte. Ich hatte nämlich ganz, ganz viele Fragen, wie Sie sich vorstellen können. Zunächst einmal im Bereich Gesundheit. Ich habe mich dann der Gesundheitsbotschaft der Bibel so ein bisschen angenommen. Da geht es dann mehr um vorbeugende Gesundheit, um die gute Behandlung des Körpers. Habe dort so viel gelernt und ich habe auch dort etwas zu bezeugen. Ich habe die Tipps, diese natürlichen, diese vorbeugenden Dinge angewandt und ich hatte eine Schilddrüsenunterfunktion und musste Schilddrüsenunterfunktion bedeutet das Ding hier, das ungefähr dort sitzt oder Knoten ist, das funktioniert bei mir nicht richtig. Ich habe zu wenig von diesen Schilddrüsenhormonen und dementsprechend ist mein Stoffwechsel nicht ganz auf der Höhe. Ich werde schneller müde, bin weniger leistungsfähig und ich habe ein Medikament bekommen, 100 Mikrogramm L-Thyroxin, immer mehr Menschen auf der Welt müssen das nehmen, aufgrund der Umweltgifte, die sie in sich aufnehmen. Ich musste es auch nehmen, ich hatte keinen Bock drauf, ich wollte unbedingt davon loskommen. Und nachdem ich dann mein Lebensstil umgestellt hatte, Ernährung, mehr Bewegung und andere Dinge, bin ich dann zum Arzt gegangen, habe einen Bluttest machen lassen und er hat gesagt, Herr Haug, Sie können die Dosis um 50% reduzieren. Oh, toll. Das ist ja toll, das ist ja interessant. Die Ärzte haben mir gesagt, ich werde das für den Rest meines Lebens nehmen müssen. Und auf einmal kann ich das hier reduzieren. Das habe ich dann auch noch einige Monate gemacht. Und irgendwann habe ich dann mal so ein bisschen Literatur gefunden, wie man denn mit weiteren Maßnahmen, die nichts kosten, die man so im täglichen Alltag, im täglichen Leben machen kann, wie man damit dann auch noch die Schilddrüse weiter stimulieren kann. Was man für Lebensmittel, die man ja sowieso immer auf dem Tisch hat, was man da essen kann, was man machen kann. Irgendwann habe ich gesagt, ich werde dieses Zeug nicht mehr nehmen. Und ich habe eine Zeit lang dann gemerkt, früher hatte ich nach einer Zeit immer gemerkt, okay, wie ich dann wirklich wieder schwächer wurde. Aber jetzt auf einmal, wenn ich mich wirklich dran gehalten habe, dann habe ich diese Symptome nicht mehr gemerkt. Und das kommt auch, also das macht einfach Sinn. Wenn er unser Schöpfer ist, dann weiß er auch, wie wir funktionieren und kann uns die beste Bedienungsanleitung geben für unseren Körper. Wenn der Ingenieur einen Roboter baut, dann weiß der auch am besten, wie der Roboter funktioniert. Das machte für mich Sinn. Oder Bibel. Durch das Bibellesen hat sich mein Umgang mit den Menschen verbessert. Meine emotionale Intelligenz hat sich erhöht. Ich kann mich besser in andere Menschen hineinversetzen seitdem. Ich kann Menschen jetzt besser dienen. Ich weiß eher, wie sie sich fühlen und weiß, wann ich den Mund zu halten habe. Ich weiß das noch nicht perfekt. Manchmal plappere ich immer noch ziemlich dummes Zeug raus und verletze Menschen. Aber es hat einen unheimlichen Sprung gemacht. Ich dachte ja auch ursprünglich, dass da dann also einige Dinge im Alten Testament sind sehr schwierig zu verstehen. Muss man erstmal lernen, damit umzugehen. Ich dachte auch, es gibt eine unendliche Folter in der Hölle, durfte dann aber kennenlernen, dass die Bibel überhaupt nicht von unendlicher Folter, also von ewiger Folter in der Hölle schreibt. Und dass das Kinder getauft werden, das war ja auch gar nicht biblisch, das durfte ich dann auch lernen. Und überhaupt was Missionsarbeit ist, mein Bild von Missionsarbeit war ja auch eher schlecht. Ne? Missionsarbeit sind die, die anderen ihren Glauben aufzwingen. Aber nein, mein Bild von Mission ist jetzt ein ganz anderes. Ein Missionar ist ein Mensch mit einer Mission, wenn man das mal so ganz einfach sieht. Und die Mission eines Christen, der Auftrag eines Christen, ist es nicht, andere davon zu überzeugen, dass Gott existiert, sondern die Mission ist der Dienst am Menschen. Wenn ich einen Mensch treffe und dieser Mensch hat ein Bedürfnis und ich finde heraus, was dieses Bedürfnis ist, dann versuche ich alles, dann bete ich zu Gott, bitte gib mir, damit ich geben kann. Wenn es was zu essen ist und ich habe was, dann teile ich. Wenn das Kleidung ist, dann teile ich das. Wenn das einfach nur ein offenes Ohr ist zum Zuhören, dann teile ich das. Wenn zufällig jemand daran interessiert ist, dass ich über meinen Glauben erzähle, dann mache ich das. Wenn diese Person nicht daran interessiert ist, dann ist mein Auftrag von Gott, zieh dich zurück. Hab einfach Freude daran, dass du diesen Menschen dienen kannst. Das war meine neue Sicht, das hat sich verändert. Aber das christliche Leben ist nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen. Und das wird auch nirgendwo gesagt. Aber was auch mit an die Hand gegeben wird vom Chef, ist die Bedienungsanleitung fürs Leben. Wie wir diese Herausforderung mit ganz anderen Augen sehen können. Wie wir Charakterbildung wertschätzen können. Eine ganz neue Perspektive war das für mich. Ich bin ganz anders durch Schwierigkeiten gegangen. Ich habe sie gewertschätzt, wohl wissend, dass Gott mich gerade für größere Aufgaben vorbereitet. Ne, das ist, irgendwo habe ich mal den Spruch gehört, das Leben beginnt außerhalb der Komfortzone. Außerhalb der Komfortzone fängt das Leben an. Und innerhalb, ja, da kommt man nicht wirklich voran. Dann gab es da solche Verse wie im Römerbrief, Kapitel 8, 28. Oh, das ist, manchmal sage ich nur noch Römer 8, 28. Oder ich sage nur noch die ersten Worte des Verses und die anderen um mich herum, die wussten schon und wir haben alle nur genickt. Und ja, ich lese es erstmal vor. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Okay, also was immer ich auch mache, und sieht es manchmal noch so, aus meiner Sicht noch so sehr aus, als ob es schief geht. Wenn ich es mit der richtigen Motivation gemacht habe, wenn ich es für Gott gemacht habe, dann wird es in irgendwas Gutem resultieren. Und wenn man mit dieser Einstellung durchs Leben geht, dann macht man sich nicht mehr so fertig, wenn man mal aus Versehen einen Fehler gemacht hat. Das hatte ich früher nicht, als Atheist hatte ich das nicht. Tod, das Thema Tod. Ich habe, als ich in Honduras war, haben wir eine Freundin verloren. Eine unserer Lehrerinnen ist in Neuseeland ertrunken. Und es hat uns natürlich geschockt. Es war so unerwartet und wir haben wirklich einen sehr geliebten Freund verloren, kann man sagen. Aber wir wussten ja, sie hat geglaubt. Und das heißt, wir würden sie wiedersehen. Und das heißt auch, dass sie das Rennen jetzt schon gewonnen hatte. Für sie ist das Rennen vorbei, wenn sie ist jetzt in einem Schlaf und wenn sie die Augen wieder aufmacht, dann wird sie da sein. Dann wird sie das Ziel erreicht haben. Wir können uns für sie freuen. Das Thema Tod oder mein eigener Tod. Mein eigener Tod, Jesus Christus ist mein Leben, der Tod ist mein Gewinn. Mir wird es ja genauso gehen. Wenn ich irgendwann sterbe, dann habe ich es geschafft. Eigentlich würde ich manchmal jetzt schon gerne gehen zu dieser perfekten Welt. Aber nein, ich bleibe noch hier, weil es hier noch einen Auftrag zu erledigen gibt und ganz viele geliebte Mitmenschen meinen Dienst verdienen. All diese Dinge hatte ich nicht als Atheist. Wenn jemand gestorben ist, Schmerz. Und um mich herum Menschen, die auch den Schmerz fühlen, die genauso viel Trost brauchen wie ich, die gar nicht in der Lage sind, Trost zu geben. Wenn irgendwas Schlechtes um mich herum passiert, überall sehe ich nörgelnde Menschen, Menschen, die so negativ alles sehen, die den Sinn dahinter nicht kennen. Während ich jetzt in so vielen Situationen im Leben sehe, warum es gut sein könnte zumindest. Und ich kann darauf vertrauen, selbst wenn ich es jetzt noch nicht weiß, Gott hat einen Plan. Und dieses Gottvertrauen, das bringt einem so einen Frieden. So einen Frieden. Und der mündet automatisch auch in physischer Gesundheit, mentaler Gesundheit. Das heißt nicht, dass ich niemals gestresst bin. Aber es ist weitaus seltener der Fall. Mein Leben hat sich so verändert. Manchmal bin ich morgens in der Missionsschule aufgewacht, zu Beginn noch. Ich bin morgens aufgewacht, habe mich in diesem neuen Gebäude, in dieser neuen Umgebung vorgefunden und dachte mir, wow, Moment, wo bin ich jetzt eigentlich gelandet? Warum mache ich das eigentlich alles? Ich hatte doch eigentlich so gute Aussichten auf meinen Traumjob. Und jetzt bezahle ich Geld und habe gerade kein eigenes Einkommen. Und ich investiere meine Zeit nicht in erneuerbare Energien, ökologische Landwirtschaft, sondern in dieses Buch. Ich hatte morgens manchmal vergessen, warum ich das alles gemacht habe. Und dann musste ich mir nochmal aktiv Zeit nehmen und sagen, okay Jan, du hast das gelernt über Prophetie, du hast das gelernt und als wahr empfunden, was Schöpfung und Evolution angeht. Jan, du hast auch diese ganzen Menschen gefunden, die wirklich selbstlos und aufrichtig Dienst am Menschen betreiben. Okay Jan, du kannst dich beruhigen. Du bist am richtigen Ort. Du bist auf dem richtigen Weg. Hab keine Angst. Du bist nicht allein. Es gibt nur eine logische Konsequenz. Wenn man glaubt, dass Gott existiert, gibt es nur eine logische Konsequenz. Er führt das Gewinnerteam an, wie wir gestern gehört haben. Er ist derjenige, der Satan geschaffen hat und der Satan auch ein Ende bereiten wird. Und wir haben die Wahl. Und für mich gibt es nach all den Dingen, die ich gelernt habe über Gott, nur eine logische Konsequenz. Wenn er der Anführer des Gewinnerteams ist und Satan der Anführer des Verliererteams, schlussendlich, dann will ich doch eigentlich, also eigentlich wäre es dann logisch, wenn ich mich dem Gewinnerteam anschließe. Es steht mir frei. Nur eine logische Konsequenz. Auch im Römerbrief, hinter diesem alles wirkt denen zum Besten, die nach Gottes Vorsatz berufen sind. Vers 31. Was wollen wir nun hierzu sagen? Fragt Apostel Paulus. Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Was wollen wir hierzu sagen? Wollen wir sagen, es gibt nur eine logische Konsequenz, wenn wir wissen, dass er das Gewinnerteam anführt? Also für mich persönlich kann ich hierzu sagen, wenn Gott für uns ist, kann keiner gegen uns sein. Und ich schließe mich ihm an. Und ich persönlich kann allen Menschen dieser Welt empfehlen, ich wünsche es allen Menschen, dass sie mindestens genauso ein reiches Leben führen wie ich. Und ich sage jetzt einfach mal Amen. Ich möchte gern ein Lied für Sie alle singen, aber nicht allein. Ich bitte die, die mich unterstützen wollen, vorzukommen. Es ist ein Lied, das davon spricht. Sehen Sie, Gott hat mir trotz meiner Sturheit all das gegeben, was ich brauchte. Er hat mich so geführt, wie ich es brauchte, um mich an diesen Punkt zu bringen. Obwohl ich was anderes verdient hätte, hat er es trotzdem für mich gemacht. Und das ist aufgrund seines Erbarmens, aufgrund seiner Gnade, aufgrund seiner wundervollen Gnade. Auf Englisch heißt das Amazing Grace. Und genau das Lied wollen wir jetzt singen.